Sport ist für mich das Wichtigste im Leben. Sport macht mich zu dem, was ich bin. Ganz egal, ob Sieg oder Niederlage. Ich gebe nicht auf. Und ich will mit meinem Erfolg anderen Menschen Mut machen. Ihnen zeigen, dass auch im größten Rückschlag immer eine Chance steckt.
So schreibt Heinrich Popov, Goldmedaillengewinner bei den Paralympics 2012 in London, auf seiner Homepage. Nicht selten hört man solche Aussagen. Viele Menschen mit schweren Schicksalsschlägen kommen nur darüber hinweg, wenn sie etwas haben, für das sich das Kämpfen lohnt. Vielleicht sind es kleine Kinder, die man noch aufwachsen sehen will. Vielleicht ist es aber auch schlicht eine Leidenschaft, mit der man den Verlust bekämpfen und durch Erfolg anderen Mut machen kann. Sport eine Leidenschaft?
Ich sehe Sport nicht als Zeitstehler oder verschwendete Zeit, sondern als Möglichkeit, Kraft und Energie zu schöpfen und ein bisschen die Nase ins richtige Leben zu strecken.
Patrick Greiner, Student aus Freiburg. Die Nase ins richtige Leben stecken. Kann Sport so etwas leisten? Kann er Teil eines Sozialisationsprozesses sein? Zwei Holzstücke, auf Hochglanz poliert und mit einem Scharnier verbunden. Die Proportionen der beiden Holzstücke ähneln denen des menschlichen Armes. Das eine Holzstück scheint hohl und ausgepolstert zu sein. Lederschlaufen erlauben, es enger oder weiter zu gurten. Das andere Holzstück hat am Ende einen Haken. Es ähnelt einem Kleiderbügel oder dem uns bekannten Arm von Captain Hook. Es kann auch Assoziationen mit dem Zahnsteinentferner des letzten Zahnarztbesuches hervorrufen. Der Haken scheint herausnehmbar zu sein. Tatsächlich handelt es sich um eine Mischung aus Werkzeug und Captain Hook-Arm. Es ist eine Armprothese, eine Arbeitshand von ca. 1940. Während des Ersten Weltkrieges kamen immer mehr verstümmelte Menschen von der Front zurück. Was sollte mit diesen Männern geschehen? Um ihnen einfach ein Leben lang Rente zu zahlen, waren sie noch zu jung. Außerdem gab es durch den Krieg und seine Folgen einen gravierenden Mangel an männlichen Arbeitskräften. Noch während des Ersten Weltkrieges im Jahre 1916 beriefen die Deutsche Vereinigung für Krüppelfürsorge und die Deutsche Orthopädische Gesellschaft eine Tagung ein. 3 Tage lang berieten Ärzte aus dem gesamten Reichsgebiet, wie man die Kriegsverletzten wieder nutzbar machen konnte. Die Anzahl der Krüppel stellte nicht nur ein medizinisches Problem dar, sondern auch ein politisches. Es ging nicht nur um die Integration der Menschen in die Arbeitswelt. Auch wollte man durch möglichst naturgetreue Prothesen die Ausmaße des Krieges im zivilen Bereich vertuschen. Solche sogenannten Sonntagsarme oder ähnliche kaschierende Prothesen gab es schon weit vor dem Ersten Weltkrieg. Uns aus vielen Filmen bekannt ist das Holz- oder auch Glasauge. Bereits vor Christus, zur Zeit der alten Ägypter, wurden Prothesen gefertigt, um das Fehlen beispielsweise des Zehs zu vertuschen. Solch eine Fußprothese aus Holz ist im Ägyptischen Museum in Kairo ausgestellt. Meist waren die frühen Prothesen aus Holz gefertigt und erlaubten kaum Tragekomfort. Bei einer teilweisen Unterschenkelamputation wurde der restliche Stumpf einfach nach hinten geklappt und auf ein Holzbein geschnallt. Ein Brett mit einem Stecken unten dran. Es gab aber auch schon früh erste Prothesen, mit denen einzelne Arbeitsgriffe möglich waren. Tatsächlich hatte bereits der Reichsritter Götz von Berlichingen eine Armprothese mit gewissen Funktionen. Er verlor bei einer Schlacht um 1504 seinen rechten Arm und ließ sich daraufhin eine eiserne Hand schmieden, mit der er sogar eingeschränkt greifen und halten konnte. Während des Ersten Weltkrieges wurden Ingenieure damit beauftragt, genaue Studien über den Arm anzufertigen. Sie sollten herausfinden, welche Bewegungen des Armes für welchen Arbeitsgriff nötig waren. Es wurde die Arbeitshand entwickelt. Ein praktischer, funktionstüchtiger Holzarm. Die Prothesen waren berufsspezifisch. So gab es einen Arm, der für die Landwirtschaft geeignet war. Ein anderer diente in der Leichtindustrie. Während des Krieges wurden über 300 unterschiedliche Prothesenarme entwickelt. Einer von ihnen war der sogenannte Siemensarm. Er war mit herausnehmbaren Werkzeugen ausgestattet. So hatte jeder Arbeiter seinen privaten Werkzeugkoffer immer mit dabei. Die Kriegsverletzten konnten dadurch wieder in den Arbeitsprozess eingegliedert werden und oftmals sogar noch effizienter als Unversehrte genutzt werden. Der Mensch als lebende Maschine. Zwar wurde so erreicht, dass sich die Kriegsinvaliden wieder mehr in die Arbeitswelt integrieren konnten, aber von einer sozialen Integration kann man wohl kaum sprechen. Lange Zeit wurden Menschen mit Behinderung als unnütze Esser bezeichnet. Durch ihre Behinderung waren sie nicht fähig, sich sozial und beruflich zu integrieren und fielen nur zur Last. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Beschulung von Kindern mit Behinderung in Angriff genommen. Es gab sowohl kirchliche als auch staatliche sogenannte Fürsorge- und Bildungsanstalten. Allerdings wurde hier nach Schwere der Behinderung kategorisiert. Menschen, die mehrfach oder schwer geistig behindert waren, hatten kein Anrecht auf Bildung. Sie wurden in Verwahrungsanstalten untergebracht, wenn möglich weit ab von anderen. Menschen mit leichten Behinderungen durften hingegen Berufe wie denen des Besenbinders erlernen. Somit konnten sie sich zwar nicht in das soziale Leben der Gesellschaft integrieren, lagen aber zumindest nicht dem Staat auf der Tasche. Es gab allerdings nicht genug Schulplätze, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden. Wie bei Regelschulen gehörten hier Turnen und Leibesübungen zum festen Fächerkanon. Zunächst stand der Unterricht unter dem Zeichen des militärischen Drills. Es ging um Disziplinierung und das Angewöhnen mechanischer Bewegungsabläufe. Erst im Laufe der 1920er Jahre rückte vor allem der Spaß am Sport und die Freude am Sichmessen in den Vordergrund. So kam es zu ersten Sportwettkämpfen unter den verschiedenen körperbehinderten Schulen. Es war sogar erstmalig möglich, in einem regulären Sportverein Sport zu treiben. Dies blieb aber eher die Ausnahme. Ab 1928 bekamen Menschen mit Behinderungen endlich auch die Möglichkeit, Sportabzeichen abzulegen. Im selben Jahr traten deutsche Gehörlosensportler zum ersten Mal bei den internationalen Olympischen Taubstummenspielen an. Sport für Menschen mit Behinderung wurde immer etablierter. Allerdings nur bei Menschen, die von Geburt an unter einer Behinderung litten. Für erst später Erkrankte oder auch für Behinderte im Erwachsenenalter gab es kaum Möglichkeiten, Sport zu praktizieren. Mit dem Ersten Weltkrieg wurde intensiv über Sport als Rehabilitationsmaßnahme diskutiert. Dieser neue Ansatz war vielleicht zu neu und zu fremd. Zumindest ging der Vorschlag unter. Nur vereinzelt wurde Sport als Reha-Ansatz eingesetzt. Das hing aber von den jeweiligen Ärzten ab. Ein ehemaliger Leichtathlet, Sportarzt Dr. Arthur Malwitz, ließ die Sportanlagen in seinem Lazarett so um- und ausbauen, dass mit Hunderten von kriegsversehrten Sporttreiben möglich war. Trotz großer Resonanz blieben es einige wenige Lazarette, die Sport anboten. Meist handelte es sich bei den Patienten auch um bereits sporterfahrene Menschen. Vielleicht lag das auch an der Angst, weniger Geld vom Staat zu erhalten, wenn man sich sportlich betätigte. Es galt die Devise, wer Sport treibt, kann auch arbeiten. Eine größere Systematisierung erfuhr der Behindertensport während des Nationalsozialismus. Sport gehörte hier zu den wichtigsten Erziehungsmaßnahmen und gerade für Menschen mit Behinderung schien der Drill eine gute Methode zur Überwindung des Defekts zu sein. Der Sport für behinderte Kinder war ähnlich wie die Hitlerjugend organisiert. Es gab unterschiedliche Banne für die unterschiedlichen Behinderungen. Schwer geistig behinderte Kinder und Jugendliche waren davon ausgeschlossen. Nur wer arisch war, durfte trotz seiner Behinderung in ein Bann. Handelte es sich um eine vielleicht erblich bedingte Behinderung, wurden sie zwangssterilisiert. Selbstverständlich wurde der Sport für Menschen mit Behinderung nicht aus reiner Nächstenliebe gefördert. Er war ein Mittel zum Zweck. Durch die Mobilmachung des Reiches gab es auch während des Zweiten Weltkrieges wieder einen Mangel an Arbeitskräften. Durch den Sport gefördert, konnte auch die Arbeitskraft der Behinderten optimal der Volksgemeinschaft dienen. Ein großer Schritt in Richtung Akzeptanz des Behindertensports wurde im Jahre 1975 zurückgelegt. Der Deutsche Versehrtensportverband wurde in den Deutschen Behindertensportverband umbenannt. Eine engere Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Sportarten wurde angestrebt. Seit einigen Jahren erst wird Behindertensport immer populärer. Das mag natürlich auch an den Übertragungsmöglichkeiten liegen, an der Förderung, aber auch an der gestiegenen Attraktivität, Behindertensport anzuschauen. Früher musste ein Unterschenkelamputierter die 21 Meter Anlauf beim Weitsprung auf einem Bein hüpfen. Heute kann er mit einer perfekt abgestimmten Prothese rennen. Das macht es für den Zuschauer schneller und actionreicher. Das Gleiche gilt für neu entwickelte Rollstühle und weitere Hilfsmittel. Durch die neue Popularität wird der Sport stärker gefördert, wodurch mehr Sportler die Möglichkeit haben, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Auch wenn es wohl kaum einen Sportler gibt, der von seinen Gewinnen leben kann. Die Debatte um Dopingvorwürfe ist auch im Behindertensport präsent. Bei Sportlern mit Prothesen wird vor allem von einem technischen Doping gesprochen. Während noch in den 1980er Jahren Prothesen reine Gehhilfen waren, gab es in den letzten Jahren einen regelrechten Boom bei der Prothesenentwicklung. Die neu entwickelten Sportprothesen bestehen aus Titan und haben einen Fuß aus Kohlefaser. Die Prothese ist so auf den Sportler abgestimmt, dass seine Kraft optimal für die Vorwärtsbewegung umgesetzt werden kann. Somit ist der Fuß stoßgedämpft und hilft dem Sportler, Energie zu sparen. Die starke Entwicklung im Bereich der Prothesen lässt sich durch die immer neuen Weltrekorde feststellen. Bei jedem Paralympics gibt es neue Weltrekorde. Der Haken an der Sache ist, dass sich nicht jeder solch perfekt abgestimmte Prothesen leisten kann. Außerdem fehlt vielen das nötige Fachwissen. Eine gewisse Norm ist festgelegt, aber da nicht jeder Athlet die gleiche Beeinträchtigung hat, kann man keine genauen Regeln vorgeben. Es wird in Behinderungsgraden gemessen. Oscar Pistorius, ein Südafrikaner mit zwei Beinprothesen und mehrfacher Paralympicsieger, erregte großes Aufsehen, als er 2007 beim Golden League Meeting in London zusammen mit nichtbehinderten Menschen antrat. Zwar hatte es bereits zuvor solche Fälle gegeben, doch Pistorius' Fall wurde besonders bekannt, da er auch bei den Olympischen Spielen starten wollte. Seinem Antrag wurde stattgegeben, allerdings schaffte er dann nicht die Olympianorm. Aber er rief eine neue Debatte hervor. Sollte man es tatsächlich schaffen, dass Sportler mit Handicaps durch ausgefeilte Technik an den Olympischen Spielen teilnehmen konnten, so hätte man doch das Ziel von einer vollkommenen Integration erreicht, oder? Wichtig ist, dass mithilfe der heutzutage weit entwickelten Prothesen eine Wiedereingliederung der Menschen möglich ist. Ein Außenstehender sieht kaum, ob man nun ein echtes oder ein Prothesenbein unter der langen Jeans trägt. Durch ausgefeilte Technik kann man seiner sportlichen Leidenschaft weiter nachgehen und durch sie vielleicht neuen Lebensmut gewinnen. Was die vorgestellte Prothese seit ihrer Fertigung alles erlebt hat, ist nur schwer vorstellbar. Vielleicht hat sie es einem Menschen tatsächlich ermöglicht, sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Vielleicht konnte ein Arbeiter so seine Arbeit wieder aufnehmen und die Weihnachtsgeschenke seiner Kinder finanzieren. Vielleicht wurde die Prothese bei Kriegsende vor Freude in die Luft gestreckt. Vielleicht hat der Träger auch nie das Kriegsende erlebt. Wer weiß. Nur eines lässt sich wohl mit Sicherheit sagen. Für viele Menschen eröffnen Prothesen ganz neue Möglichkeiten.
Laufen wurde für mich zum Mutmacher.
Sie hörten ein Radio-Feature mit dem Titel »Vom Holzbeinträger zum 100-Meter-Läufer – Prothesen und ihre Geschichte« von Annika Greiner. Entstanden im Kontext des Seminars »Laster, Lust und Leidenschaft – Objekte erzählen Geschichte« unter der Leitung von Bernd Stefan Greve und Matthias Baumann im Wintersemester 2013/14 an der PH Freiburg.